Claudia?
Ja.
Die wollen doch tatsächlich für den herannahenden Jahresabschluss noch ein Update für IMO Resolutions installieren. Jetzt kannst du mir einen guten Grund nennen, dass wir dieses Ticket jetzt einfach zumachen können?
Ja, guck mal auf den Kalender. Change Freeze dieses Jahr nicht mehr.
Change Freeze ist gut.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Der gute alte Change Freeze.
Ja, aber es ist das Übliche. Ne? Wahrscheinlich seit April bekannt, dass das Update vor Jahreswechsel installiert werden muss. Und man denkt so, ja, das geben wir der IT am 20.
Kurz, am 21. Am 21. genau. Ja, hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe vom Wartungsfenster im Jahr 2022. Mit mir dabei, wie auch den Rest des Jahres.
Die Claudia.
Ich bin der Patrick. Glück auf, hallo. Ja, Change Freeze. Gar nicht so ungewöhnlich. Ich war ja mal, das ist jetzt schon, ja, sehr, sehr lange her, aber ich war ja mal so für uns, ne, für unseren Arbeitgeber so als Third-Level-Server-Troll bei einer Versicherung hier in Köln. Und da war das tatsächlich so, ne? Irgendwie, ich glaube, Ende Oktober war dann da Change Freeze und dann hieß es, gibt hier keine Änderungen mehr.
Ende Oktober kommt mir früh vor.
Ja gut, ich weiß nicht, bei Versicherungen ist ja dann das ganze Jahresendgeschäft dann sowieso immer, ne? Dann kündigen ja alle ihre Versicherungen und wollen neue abschließen und hin und her. Und da gab es dann halt tatsächlich, ne, keine Changes mehr.
Was hast du dann gemacht den ganzen Tag?
Naja, es gab wahrscheinlich auch
geguckt, dass die Festplatten nicht schmelzen.
Ist aber abgestaubt oder so. Ich weiß es nicht mehr. Genau. Ja, wir haben Post bekommen.
Ja.
Genauer gesagt sogar leckere Post. Genau. Und zwar haben wir vom Marco Adventskalender bekommen.
Ja, vielen, vielen Dank.
Genau. Marco, ich habe den Adventskalender natürlich nicht unterschlagen, sondern ich habe ihn brav abgegeben.
Ein bisschen später, aber der war vollständig.
Ja, der war vollständig und ich meine, wir haben es halt auch nicht früher geschafft, uns zu sehen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, Marco.
Dankeschön.
Dann haben wir auch Post bekommen, aber diesmal in elektronischer Form. Und zwar hat uns der Willi eine Mail geschickt und zwar wollte er das nochmal mit dem End of Life, End of Sale, End of Support von Nimble konkretisiert haben. Die Frage können wir jetzt hier auch im Rahmen des Podcasts beantworten. Also einen offiziellen End of Sale für Nimble gibt es nicht. Für Drypa ist das tatsächlich so. Also da ist das Ende eingeläutet. Für Nimble tatsächlich noch nicht, aber alle Spatzen pfeifen es vom Dach und auch, ich sag mal so, die HP Divisions geben dir schon den Hinweis, vielleicht jetzt keine neuen Nimble-Installationen mehr anzufangen, wenn man auch eine Alletra bestellen kann. Was aber viel interessanter war, das war seine Frage, wie wir das denn sehen, so traditionelles Storage versus Software-Defined Storage / HCI. Interessant, wobei jetzt muss man auch direkt wieder dazu sagen, Vorsicht Bubble. Denn absolut. Ich sag mal so, dass klassisches Storage im Sinne von, wir haben Fiber Channel SAN, wir haben iSCSI, wir haben RDMA, schlag mich tot mit irgendeinem fetten Monolithen irgendwo, versus Software Defined, also das ganze Thema so wie, wobei DataCore würde ich jetzt am ehesten noch auch zu den Monolithen irgendwo zählen, auch wenn es Software ist, aber ich glaube, das Thema HCI, Stichwort VSAN oder sowas. Tja, wie sehen wir das? Also ganz ehrlich, wenn man jetzt, das ist jetzt, Vorsicht, ne, wieder, das ist unsere Bubble. Traditionelles Storage sehen wir halt immer weniger. Ne?
Ja, du musst halt auch mehr dafür auffahren, ne? Im Zweifelsfall.
Ja, mehr dafür auffahren und am Ende des Tages fahren die Leute dann trotzdem nur ihre VMware-Hobel da drauf. Wo sehen wir traditionelles Storage? Ja, halt vor allen Dingen da, wo meistens noch andere Hobel irgendwie mit dranhängen. Ne? Also wenn wir dann wirklich über noch teilweise physikalische Cluster reden, für wie auch immer geartete Line-of-Business-Applications. Klar, da brauchst du ja dann auch sowas wie traditionelles Storage, auch wenn man sowas mit Visan abbilden kann. Da gibt es ja auch das Thema iSCSI-Target. Mhm. Also traditionelles Storage wird wahrscheinlich nicht ganz verschwinden. Ich glaube, dafür ist zu viel draußen noch im Markt, was das halt braucht, diese Monolithen. Aber ich glaube halt, zumindest in den Läden, wo ein sehr hoher Virtualisierungsgrad mit einem einheitlichen Hypervisor existiert, wird das wahrscheinlich eher mal immer weniger werden. Ich glaube, da werden dann eher so Sachen wie Nutanix, AOS, mhm, wie Visan und so weiter, ja, weiter auf dem Durchmarsch sein.
Wie gesagt, ne, also gerade traditionell, wenn du ne, Fiber Channel etc. sagst, du musst halt auch mehr an Hardware auffahren, einfach dafür, wenn du jetzt einfach dein Storage in deinen Host hast, ist natürlich viel weniger, auch administrativ, ne, denk mal hier Fiber Channel.
Gut, das Fabrics packt, und so, packt das kein Kunde
mag halt
an. Ne?
Auch, genau, das mag halt auch nicht jeder anpacken. Ne?
Ja, also das ist ja tatsächlich so, wenn es dann irgendwie heißt, wir müssen jetzt irgendwie, wir haben es gerade, ne? So eine Store, da müssen wir dann Zoning machen, das packt der Kunde natürlich an der Stelle, mhm, nicht an. Ne? Oder mhm, aber auch, dann hast du halt deine irgendwelche Cisco Fiber Channel Switches oder Brocades totgeritten nach 5, 6, 7 Jahren und dann kommen wir halt mit einer Quote für 2, 4, 6, 8 16, 24, 32, 40, 48 Port-Dinger um die Ecke, da setzen sich die meisten Kunden auch auf gut Deutsch auf den Arsch, weil das kostet halt immer noch achteckig Geld, ne, Fiber Channel, genau. Ja. Klar, Ethernet ist da auf dem Vormarsch, ne, ist halt billig, mhm, das ist ja halt der große Vorteil von Ethernet. Und da machen so Techniken wie RDMA und so weiter, machen es natürlich dann interessanter. Also ob es jetzt ein Ethernet-Fabric ist oder Fiber Channel, ist mal ja dahingestellt. Aber ich glaube tatsächlich, dass die großen Monolithen, die werden weiterhin ihre Domäne haben, aber ich glaube, ansonsten wird das eher Richtung Commodity-Hardware mit irgendwie Software-Firlefanz, wird sich dahin entwickeln.
Und was meinst du in dem Kontext zu iSCSI? Weil Netzwerk hat ja jeder.
Ich habe kein Problem mit iSCSI, wenn es vernünftig gebaut wird. iSCSI impliziert aber auch leider viel zu oft, dass man halt irgendwas über Netzwerk und mit ein bisschen IP machen kann und das ist halt häufig hässlich.
Genau.
Ist so.
Sieht man ja im Zweifelsfall auch, ob das...
Hab ich ne? zu oft gesehen, dieses tiefe Tal der Tränen möchte ich jetzt gerne aussparen.
Gut, lassen wir das. Weiter im Text.
Genau, die Kollegen vom Engineering Kiosk, die will ich an der Stelle mal featuren. Wir haben uns ja hier als mehrfach in diesem einen Jahr, in dem wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, mehrfach als Container- und Docker-Noobs geoutet. Und die Kollegen vom Engineering Kiosk haben das mal sehr schön in bisher 2 Folgen aufbereitet, nämlich der Folge 46 und der Folge 48, wo sie mal die ganze Problemstellung rund um Container, um Docker und in der Folge 48 dann mal so die ganzen Layer darunter, ne, Kubernetes, Container Runtimes und so weiter mal beleuchtet haben. Pures Gold, absolut zu empfehlen, hört da mal rein. Es muss noch eine dritte Ausgabe kommen, ja? Also ich bin da noch bei weitem nicht zufriedengestellt und mein Wissensdurst ist da noch nicht gelöscht. Auch featuren können wir die Kollegen vom Focus on Linux Podcast, die haben nämlich einen Adventskalender.
Ein Adventskalender.
24 Folgen, jeden Tag also eine. Immer so eine kleine, so 10 Minuten. Ich glaube, mit ihrer Linux-Vorurteile-Folge haben sie es ein bisschen gerissen. Ich glaube, die war irgendwie 40 Minuten lang.
Warum nur Linux-Vorurteile?
Nein, hat natürlich keines der Vorurteile nach, war natürlich keines der Vorurteile war zutreffend. Sehr schön. Also viele, viele nützliche Sachen, viele nützliche Tipps. Macht wirklich Spaß, dazu zu hören und sind halt immer auch sehr kurze Folgen, kann man schön am Stück weghören. Habe ich auch schon wieder viel mitgenommen. Mitgenommen haben wir auch letzte Woche Freitag die MS-203.
Ja, hat Spaß gemacht, ne? Ja, vergleichsweise.
War so ein Funride, kann man nicht anders sagen. MS-203, namentlich Office 365 Messaging. Wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Ich kriege das gar nicht mehr zusammen, warum uns die rausgepickt haben, weil Fakt ist, die brachte uns gar nichts.
Die brachte uns für den Partnerstatus brachte die uns gar nichts, aber wir hatten ja nun bei den MCSE Productivity damals gemacht und irgendwie war das so die logische Fortführung davon. Und
ja, aber da gab es nämlich keinen Nachfolger und der läuft ja auch nicht aus.
Genau, es war ein möglicher Pfad nach der AZ-104, die wir ja auch gemacht haben, war eben diese MS-203 und dann, glaube ich, dachten wir einfach beide so, das braucht man noch, dieses Bepperl am Hut.
War auch, obwohl es ja Office 365 Messaging ist, erstaunlich viel Exchange On-Prem noch dabei. Ja. Klar, immer alles Hybrid. Aber ich hatte da echt unterschätzt, wie viel die dann dazu noch dann doch im Petto haben.
Oh, es gab auch Fragen, die nichts mit Hybrid zu tun hatten, zum Beispiel nach E-Mail-Adressrichtlinien und so.
Ja, ja. Also, ne, im Großen und Ganzen war das schon eine low-hanging fruit. Oh, ja, also ziemlich. Wir hatten uns diesen Lernpfad ja reingezogen.
Ja, ich gestehe, hat das Spaß gemacht.
Ja.
Das haben wir uns jetzt nochmal gegönnt, bevor das nächste Jahr losgeht.
Ja, die WatchGuard-Prüfung für Januar, die haben wir uns ja schon gebucht. Wir sind halt total in diesem Hamsterrad der Zertifizierung gefangen. Ne? Mhm. Wenn du da halt einmal mit angefangen hast, dann kommst du da auch wahrscheinlich nicht mehr raus.
Ja, ja. Ich muss mir jetzt schon mal zurechtlegen, wie ich das nächstes Jahr begründe, oder dass ich um die gleiche Zeit nochmal eine Prüfung machen muss, um die MS-203 zu erneuern.
Ja, gut.
Ja, wobei, das ist online, ne? Das ist ein Online-Assessment.
Wollte ich gerade sagen, also die gilt zwar nur ein Jahr, genauso, wir haben es ja bei der AZ-104, da haben wir jetzt ja auch die Benachrichtigung bekommen, oh, die läuft dann 180 Tagen aus. Aber das ist ja relativ cool, weil ne, dieses am Leben halten dieser Zertifizierungen ist ja wirklich dann so ein bisschen Online-Test, ne? Du kriegst so ein bisschen, okay, das hat sich geändert, guck dir das mal an, da gibt es Lernpfade für. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, und das ist auch niederschwellig von Microsoft, dass man das auch, dass es einfach ist und auch leicht fällt, da am Ball zu bleiben.
Ich wünschte, da würden sich andere Hersteller eine Scheibe von abschneiden.
Definitiv. Definitiv. Kann man nicht anders sagen. Genau, eine Prüfung zum Jahresende. Ich glaube, du hast noch, lass mich auf die Uhr gucken, noch 3 Tage. Also quasi am Tag nach der Veröffentlichung klappst du dein Notebook zu und verabschiedest dich dann in den Urlaub. Ja, nee, das war nicht nur der Plan, das ist auch so.
Bestimmst du jetzt? Nein. Ich habe tatsächlich ab 23. dann Urlaub.
Genau. Nee, ich habe keinen Urlaub. Ich bin zwischen den Tagen auch hier und noch ein bisschen im Einsatz. Ja, genau. Ich halte hier die Stellung. Mal gucken, was passiert. Also typischerweise, das habe ich heute auch wieder gemerkt, ich hatte heute ein paar Calls und alle sind so ein bisschen schon in diesem jetzt keine großen Sachen mehr anfangen. Irgendwie haben alle keinen Bock mehr und wollen dieses Jahr irgendwie hinter sich bringen und naja, mal schauen. Aber wie war denn das Jahr 2022 so rückblickend betrachtet? Wir haben ja, also ich meine, es ist ja erst die 23. Folge. Ich meine, wir müssen ja dann im Januar noch eine machen und dann wären wir ja dann ein Jahr.
Das ist dann quasi die Jubiläumsfolge.
Genau, dann wären wir ein Jahr mit diesem Podcast unterwegs.
Also noch nicht, erst im Januar. Ich glaube, wann haben wir angefangen? 23. Ich bin mir nicht mehr ganz 18. sicher.
18. Januar.
So was um die Kante.
Jetzt muss ich sogar noch nachgucken.
Als ob wir das nicht dokumentiert hätten.
Natürlich haben wir das dokumentiert. Am 28.01. kam die erste Folge raus und so Gott will, kommt die erste Folge 2023 am 4. Januar raus.
Ja, da müssen wir gucken. So richtig Jubiläum ist das noch nicht. Aber
then again.
Ja.
Es ist ein Jahr rum.
Also, ne? Es ist ein Jahr rum.
Aber rückblickend betrachtet auf 22, was war denn so das Thema, was uns im Januar bewegt hat? Ich glaube, es ist relativ einfach auf den Punkt zu bringen.
Das war relativ eindeutig Log4j.
Genau. Angefangen hat das Ganze ja sogar schon im Dezember und ich glaube, es war dann tatsächlich sogar kurz vor Weihnachten, als diese Lücke dann anfing, irgendwie ihre Kreise zu ziehen und alle so im Weihnachtsurlaub waren. Und dann Log4j aus dem Hut sprang.
Das haben wir vCenter gepatcht.
Gut, wir haben alles Mögliche gepatcht. Mhm. Ne? Es war ja nicht nur vCenter, es war ja
alles. Aber das Erste, wo man angefangen hat, war meistens das vCenter.
Ja, vCenter, Horizon, ich habe keine Ahnung, wie viel Zeug da betroffen war. Und eigentlich muss man ja dazu sagen, Log4j war ja so gesehen eigentlich keine Sicherheitslücke, sondern es war halt so ein Designfehler, ne? Dass halt diese Anwendung Zeug ausführt, was sie da irgendwie so sieht. Jetzt ist ja so ein Jahr vergangen. Würdest du sagen, das ist überall gefixt?
Jetzt mal garantiert nicht. Also die Frage ist, das, was noch nicht gefixt ist, was ist damit, was passiert damit?
Also ich würde dir die steile These aufstellen, alles, was im April noch nicht gefixt war, ist immer noch offen. Also Buden, die Software haben, die für Log4j anfällig war, die im April noch keinen Fix draußen hatten, oder Kunden, die halt betroffene Software im Einsatz haben, die das im April noch nicht gefixt haben, das ist immer noch offen.
Also 2 Ebenen, einmal der Softwareentwickler an sich, der es ja vielleicht auch nicht fixen kann, muss man ja dazu sagen, ne? Oder hinten der Kunde, der keine Zeit hat zum Patchen.
Ja, Oder auch das. Aber dieser Kunde, der keine Zeit hat zu patchen, ne? Wir müssen die Hühner einfangen und können den Zaun nicht reparieren, da kommen wir, glaube ich, im April zu. Im Februar lief uns dann die VMSA 2022-004 um die Ecke, rannte uns quasi über den Haufen und hat ziemlich empfindlich an mein Hypervisor ist sicher, denn in einer VM ist alles gekapselt, gekratzt, weil da wurde halt bewiesen, dass man aus VMs ausbrechen kann.
Das war doch, hilf mir nochmal auf die Sprünge, diese Kiste mit ISOs anhängen, also dass du eine Schnittstelle hast, über die ISOs angehangen werden kann, in den VMware-Tools.
Genau.
Und die konnte genutzt werden auf den Hypervisor.
Genau, also muss man auch dazu sagen, ist halt auf einer Konferenz gezeigt worden, der Exploit. Das war aber deutlich, nachdem VMware im Rahmen von einem Responsible Disclosure das Ding zugemacht hat. Also das ist halt, ich glaube, Ende 21 ist das Ganze schon gefixt worden. Aber das habe ich bei vielen, viele haben das, glaube ich, so ein bisschen unglaublich, so ups, ne, da kommt was. Und heute gehen wir auch, also muss man schon sagen, wir gehen ja heute auch ganz anders damit um, wenn man sagt, wir haben etwas Schützenswertes in einer VM und wir sichern diese VMs natürlich auch innerhalb eines Hypervisors mittlerweile ganz anders ab. Ne? Erinnere dich mal daran, was wir Kunden auch immer predigen, ne? Wenn ihr T0-Systeme habt, ne? Keine Memory Dumps, also kein Suspend, seht zu, dass da keiner irgendwie einfach irgendwelche Zeug anhängen kann, guckt, dass da die Hypervisor-Administratoren nicht irgendwie Konsolenzugriff haben und so weiter.
Man kann auch hinterfragen, braucht das Ding eigentlich ein virtuelles DVD-Laufwerk im laufenden Betrieb? Klar, zur Installation keine Frage, auch wenn man Software installieren muss von der ISO, macht es das Leben einfacher, aber im Zweifelsfall wird das im laufenden Betrieb nicht gebraucht.
Aber definitiv so eine Lücke, wo wir alle mal gesagt haben, ups, wie kann das sein? Aber alles cool, hat man, glaube ich, oder zumindest ist mir nicht bekannt, dass es irgendwo in the wild gesehen wurde. Was hat man denn im März?
WatchGuard hatte Cyclops Blink.
Genau, den blinzelnden Zyklopen.
Eine Sicherheitslücke, die bestimmte Fireboxen betroffen hat, die aktuell oder zu einem früheren Zeitpunkt ihr Management-Interface ins Internet geöffnet hat.
Genau, also wo man dazu sagen muss, ist ja grundsätzlich schon eine scheiß Idee.
Das sollte man eh nicht machen, genau. War tatsächlich anfällig für einen Hack, beziehungsweise wohl dann über eine manipulierte Firmware, die aufgespielt wurde, eben von außen über dieses Management-Interface, wurden die kompromittiert. Und das hatten wir im März und WatchGuard hat da sehr, sehr schnell einen Fix rausgebracht, hatte den kleinen Haken, wenn man nicht wusste, ob die eigene Box betroffen ist oder ob die schon gehijackt ist, dann konnte man im Zweifelsfall die nur resetten, neu machen.
Hatten wir gar keine, bekannt, aber gut, in den Pressemitteilungen auch von den Sicherheitsbehörden. War da ja auch von betroffenen Boxen die Rede. Aber muss man schon sagen, ne, haben sie eigentlich ganz gut gelöst. Also relativ,
auf jeden Fall, die haben sofort
Bücher offengelegt, Tools zur Verfügung gestellt.
Genau, Tools zur Verfügung gestellt und sofort ein Firmware-Update draußen gehabt. Das ging eigentlich schmerzfrei.
Haben sie ganz gut gemacht. Da ist man auf jeden Fall keine technischen Schulden eingegangen. Haha.
Haha, genau.
Genau, das Thema hat man nämlich im April. Technische Schulden und Anti-Pattern. Gefühlt ist das ja auch was, also gefühlt total überrannt hat.
Ja.
Also, erlebe ich momentan echt bei vielen Kunden. Also vielleicht da nochmal eine technische Schulden sind halt keine Schulden im finanziellen Sinne, aber unter einer technischen Schuld versteht man den zusätzlichen Aufwand, den man für Änderungen und Erweiterungen an schlecht geschriebener Software, Klammer auf, bei uns halt Infrastruktur, Klammer zu, im Vergleich zu gut geschriebener Software, bei uns halt wieder Infrastruktur einplanen muss.
Ja, man macht mal schnell irgendwas, weil das Projekt schnell durchgeführt werden muss, weil jemand danach schreit und baut etwas unsauber, entweder im Wissen, das müsste ich später mal fixen.
Ja.
Spoiler Alert, man fixt es nie.
Man fixt es nie, genau.
Oder aber wieder, also weil man es nicht besser weiß.
Genau, deswegen gibt es da bei den technischen Schulden so eine schöne 2x2-Matrix, die sich dann halt in bewusst und rücksichtslos, das ist dann halt, wir haben keine Zeit für Design. Dann gibt es halt noch bewusst und umsichtig. Wir müssen schnell liefern und kümmern uns später um die Konsequenzen. Das war das, was du gerade sagtest. Dann gibt es halt noch den, wenn etwas versehentlich passiert, aber rücksichtslos, das ist so wie, wir haben eine Schichtenarchitektur, wir haben gerade hier einen lustigen Software-Monolithen gebaut. Oder halt versehentlich und umsichtig, was halt so ein bisschen Rückblick mit, jetzt wissen wir, was wir hätten tun sollen. Und es ist ja tatsächlich so, ne? Also bei dem, was momentan halt auf viele IT-Abteilungen so einprasselt, erleben wir, glaube ich, genau nämlich diese ersten Sachen, also ne, bewusst und rücksichtslos, so nach dem Motto, scheißegal, wir müssen das jetzt umsetzen, egal was passiert. Oder halt dieses bewusst und umsichtig so, wir müssen das jetzt schnell machen und wir kümmern uns später dann darum, wie wir es halt ordentlich machen können. Die beschreiben das immer so, so lächerlich als, ne? Wir haben keine Zeit, den Zaun zu reparieren, wir müssen die Hühner einfangen.
Ja, ja. Das sind aber leider Sachen, die einen früher oder später tatsächlich einholen. Die holen einen ein. Also gerade, was ich dieses Jahr unglaublich viel gesehen habe in der Hinsicht, eben IT-Security-Shortcuts einfach. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was für eine Berechtigung der User braucht, der bekommt halt einfach alles und so weiter. Ne? Und das sind eben die Dinge, die sich unter Umständen rächen können.
Ja, interessanter Punkt, weil ganz ehrlich, das war ja früher tatsächlich immer so. Ne? Also gefühlt war das immer der Plan. Ne? Alle haben DOM-Admin-Rechte, die Administratoren, weil es halt einfach oder geht halt einfach oder ich muss da DOM-Admin-Rechte haben, weil sonst kann ich nicht arbeiten.
Ja, oder AD-Delegierung ist kompliziert. Ich muss dem DOM-Admin-Rechte geben, weil der muss irgendwas in der AD machen.
Genau. Ja. Ne? Und das sind halt Sachen, die hat man früher gemacht. Die machen heute sicherlich immer noch genügend IT-Leute. Aber ich glaube, das Thema hat natürlich nochmal ganz viel Fahrt aufgenommen. Eigentlich muss man sagen, in den letzten zwei, vielleicht drei Jahren eben durch eine vermehrte Anzahl von Cyberangriffen, wo halt gerade das Lateral Movement im AD immer wieder der Schlüssel dazu war, Läden hops zu nehmen. Und das sind definitiv Sachen, die wurden maßgeblich nur deswegen ermöglicht, weil man irgendwann technische Schulden eingegangen ist. Ja. Also ich hatte dazu, Conti ist ja auch hops genommen worden, die sind ja irgendwie 40 Terra an Daten abgeflossen und mittlerweile weiß man wohl, wie der Angreifer reingekommen ist, nämlich hat sich ein Mitarbeiter da wohl ein Portable-Browser irgendwo runtergeladen und ausgeführt. Das ist natürlich auch so ein Punkt, ne? Warum kann jemand A sowas runterladen und B, warum kann er es ausführen?
Ja, ne? Auch da wird selbst man wenn er das kann, warum führt das zu einem Breach am Ende? Ne? Also da ist ja auf dem Client schon irgendwas krumm.
Klar, irgendwo müssen sie sich von da aus natürlich dann weiter bewegt haben, aber klar, das ist natürlich wieder diese, ne, möglicherweise versehentlich und rücksichtslos, so nach dem Motto, wie die Leute können sich Sachen runterladen. Ne? Aber am Ende des Tages technische Schulden. Und da kann ich auch jedem nur empfehlen, mit seinen Leuten da auch mal in die, das mal ein bisschen zu reflektieren und dann auch mal zu überlegen, wo sind wir denn so hohe technische Schulden eingegangen und was müssen wir tun, um das einzufangen? Weil Fakt ist auch, bei dem, was zumindest was ich jetzt so in meiner Bubble erlebe, was auf die Läden da einprasselt, Alter, ihr habt keine Zeit, um euch im Nachhinein irgendwie darum zu kümmern. Also, ne?
Ja.
Entweder muss der Workload irgendwann mal runtergehen.
Ja.
Oder man braucht halt mehr Leute.
Ne? Und, das ist jedes Mal, wenn ich den Satz höre, das machen wir später hübsch, denke ich, okay, Haken dran, da geht man nicht mehr dran, man hat die Zeit dafür einfach nicht. Ne?
Also in der Regel nicht, ja.
Ne? Man hat jetzt ein bisschen, ein ganz kleines Zeitfenster, dieses Projekt zu Ende zu bringen, um diese Software einzuführen, um dies, das, jenes zu machen. Und wenn man damit durch ist, dann ist man wieder mitten im Tagesgeschäft oder hat direkt das nächste Projekt anstehen. Man geht da nicht mehr dran. Also das aus der Erfahrung heraus.
Passend dazu hatten wir uns im Mai mal damit beschäftigt, wie man Office 365 Tenants härten kann.
Ja, genau, solche Projekte. Genau,
ne? Wir hatten ja Anfang der Pandemie, haben wir ja eine ganze Menge O365 Tenants so rausgehauen. Und da war es halt auch ganz häufig so, Security später, MFA geht nicht, müssen wir abschalten. Kriegen wir jetzt hier nicht ausgerollt, können wir den Leuten nicht zumuten, sonst irgendwas. Da sind wir auch immer noch dran. Ne? So also viele Kunden haben gemerkt, okay, das ist jetzt nicht so ein Pandemie-Thema Office 365, das brauchen wir weiterhin und haben dann natürlich auch dafür gesorgt, dass diese Office 365 Sachen dann auch entsprechend sauber und sicher konfiguriert werden. Juni.
Oh, das war der Broadcom-Monat.
Genau.
Broadcom hat VMware gekauft.
Und seitdem steht Ruht der See.
Irgendwie schon.
Ja, es ist ganz ja. interessant. Ne? Also, ich meine, das Thema haben wir ja im Juni sehr intensiv behandelt und ich muss gestehen, ich war da sehr pessimistisch, aber bisher ist das noch nicht, ist mein Pessimismus an der Stelle noch nicht bestätigt worden. Ganz im Gegenteil, also Hock Tan, CEO von Broadcom, ist sehr umtriebig dabei, ich will nicht sagen zu behaupten, aber zumindest die Aussage zu treffen, nein, wir werden hier nicht irgendwie die Preise wahllos erhöhen und nein, wir werden auch vor allem mehr anders behandeln bei diesem Merger wie eine Symantec oder wie eine CA. Ich hatte jetzt aber auch gehört, der Merger ist noch nicht komplett durch. Also die EU hat da noch nicht zugestimmt, das noch nicht genehmigt. Wird da jetzt auch wahrscheinlich so eine Phase-2-Investigation noch einführen, um da ein bisschen genauer drauf zu gucken. Aber es ist auf jeden Fall noch nicht auf Eis gelegt, sondern es läuft weiter ganz geräuschlos vor sich hin. Im Juli, da hatte ich ja dann auch schon gemutmaßt, aha, guck. Jetzt haben sie ihre Subscriptions rausgebracht, aber das war ja dann auch ein bisschen voreilig. Hatten sie dann Visan Plus und vSphere Plus veröffentlicht, wo halt auch dann Subscription-Modelle hinter sind, was halt auch so ein bisschen dann den Weg in die Cloud für On-Premise-Umgebungen ebnen soll, indem man halt die Cloud benutzt, um mehr Sichtbarkeit zu schaffen.
Also du bist noch nicht an dem Punkt, dass deine Befürchtungen aus der Welt sind, aber man harrt gespannt der Dinge.
Ja, momentan harre ich noch gespannt der Dinge. Also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es vielleicht doch am Ende noch irgendwie eine coole Nummer geben könnte. Aber da muss man es auch einfach abwarten. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, wenn das Ding bei der EU durch ist, dann wird das vollzogen werden und soweit ich weiß, ist ja dann auch angedacht, dass dann halt der daraus entstehende Konzern dann VMware heißen wird mit Broadcom als einer Division. Aber totgesagte leben länger. Ich habe ja viel Prügel eingesteckt für meine steile These, dass VMware ja das neue Novell ist. vielleicht zu Recht. Im August hatten wir uns mal mit der Graph-API mal beschäftigt.
Ja, genau.
Da gab es tatsächlich Neuigkeiten.
Warum mussten wir das tun? Weil es war ja schon angekündigt, glaube ich, schon für Juni diesen Jahres und dann wurde es nochmal geschoben auf Ende diesen Jahres, dass die Module MS Online und Exchange Online Management.
Ja, Azure AD ist es, glaube ich, gewesen. Azure AD.
Ja, MS Online, ja.
Genau, dass die irgendwie das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben. Sie sollten deprecated werden. Vor allem, wer ist ja sehr umtriebig daran, auch alte Zöpfe abzuschneiden. Nur manchmal sind die Zöpfe dann doch essentiell. Was habe ich gesagt?
Vor allem.
Oh nein. Nein, das war jetzt ein, Entschuldigung.
Cut, oder?
Nein, das schneiden wir nicht raus. Das bleibt so. Aber siehe da, die Azure AD Graph API, die wird noch bis Ende Juni 23 erstmal weiterlaufen.
Ja, genau, Ende Juni. Also nochmal geschoben.
Ja, aber das machen sie oft, ne? Also wenn sie merken, dass sie für irgendeine Sache Prügel bekommen, dann
Ich erinnere mich so vage, gab es da nicht mal irgendwas, dass Microsoft auch so bei Default so unsigned LDAP abknipsen wollte?
Ja, das war ja für On-Premise, genau. Dann wollten sie Basic-Out viel früher abschalten, da haben sie auch Prügel für bekommen.
Ja, ja, aber ich glaube, das mit dem LDAP ist auch bis heute nicht passiert, oder?
Nein.
Ich sag's nur.
Genau. Was haben wir im September? Der September war, ne? Eine geht und was Neues kommt?
Ja, die Queen ist von uns gegangen und vSphere 8
kam raus.
Genau.
Und Uber sah aus, als ob sie auch verschieden wären, aber totgesagte leben länger.
Ja.
Stellt sich raus, die leben immer noch.
Ja, die leben immer noch. Ne? Das war ja doch ein etwas weitreichender Angriff. Ne?
So, ja, so im Nachhinein.
Erbeutete.
Genau, im Nachhinein scheint das gar nicht so wild gewesen zu sein. Also was
ja, weiß ich nicht. Ne? Also so wie ich das las, wurde ja schon sehr viele Zugänge erbeutet. Ne? Also so von wegen DOM-Admin etc. Ich glaube aber, es liest sich für mich so ein bisschen, als ob Uber dann halt irgendwie so mal mit
dem grünen Farbeimer durchs
Asset gegangen ist. Genau, mit dem grünen Farbeimer und gesagt hat, ja, ich habe jetzt hier die Passworte geändert und da die Passworte geändert und so weiter und jetzt sind wir wieder safe. Weiß ich nicht. weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Und war da jetzt nicht noch irgendwas?
Ja, ich glaube, sie sind jetzt wieder irgendwie Opfer eines Data Breaches geworden, wobei ich glaube nur in zweiter Linie, denn ich glaube irgendwie ein Unternehmen, mit dem sie irgendwie zusammenarbeiten.
Ja.
Das ist geknackt worden und ich glaube, über den Weg hatten sie dann auch wieder ein kleines Security-Problem.
Sind aber auch Mitarbeiter, also Zugangsdaten weggekommen, ne?
Ja. Ist halt immer blöd, ne, wenn Daten abhanden kommen. Ich meine, ist ja schön, wenn man weiß, dass sie abhanden gekommen sind, ne? Viel schlimmer ist ja, glaube ich, wenn man nicht weiß, was abhanden gekommen ist. ja, um ein Haar abhanden gekommen wäre uns auch mal im Oktober wieder Exchange. Da durfte man nämlich dann auch wieder patchen. Gab eine lustige Server-Side, Request for a G-Vulnerability und eine Remote PowerShell-Lücke. Mal wieder so eine Proxy-Shell-Sache.
Dort kann man nichts mehr. Also ich bin ja inzwischen, wir haben ja viele Aufreger hinter uns gehabt, aber ganz ehrlich, über Exchange-Sicherheitslücken, da lohnt es sich nicht mehr, sich aufzuregen.
Das ist aber schon ein bisschen abgestumpft,
glaube ich. Ja, ich glaube auch. Eigentlich jeden Monat drauf.
Ja gut, und gerade dieses Thema Proxy-Shell-Sachen, ich glaube, das ist ja noch nicht ausgestanden. Wer weiß, was in der Codebase noch irgendwie rumgammelt. Jetzt auch im Hinblick auf das neu aufgesogene Wissen aus der MS 203, ne, weil das Lustige an solchen Prüfungsvorbereitungen ist ja auch, dass man das eine oder andere mitnimmt. Leute, schmeißt eure On-Prem-Exchanger raus. Ja, weil so ein Hybrid-Exchange, also mit 2019 CU12 brauchst du den halt nicht mehr, kannst den permanent abschalten und wenn du den doch stehen hast, dann musst du den wenigstens nach außen nicht für alles öffnen.
Ja, das Gute hier in dem Fall bei dieser Remote PowerShell war ja doch, das ist über den Exchange Mitigation Service ausgerollt worden,
ja,
automatisch von Microsoft.
Ja, wobei, das haben sie auch mehrfach gemacht. Ne?
Da mussten sie mehrfach ran, aber es ist automatisch gefixt worden von Microsoft, ohne dass jemand Updates installieren musste etc. Das muss man dazu sagen. Wenn das funktioniert, ist ja schon mal super. Allerdings ist das ja auch nicht die einzige mögliche Sicherheitslücke bei einem Exchange.
Dem ist wohl so.
Insofern, wir sind, glaube ich, froh um jeden Exchange, den wir abschalten dürfen.
Genau. Und was kam im Oktober? Ankündigung, Veeam 12. Wir waren auf der Veeam On, konnten uns mal so ein paar Sachen zu Veeam 12 angucken und freuen uns immer noch auf das, was kommt. Ich bin sehr gespannt.
Du hast auch noch nichts gehört von
Release Date? Nö, bleibt immer noch bei. Ne? Anfang 2012 soll es soweit sein. Nicht Anfang 2012. 2012 ist lange her, 10 Jahre her. Nee, Anfang Veeam 2023. Veeam 12 kommt Anfang 2023 raus. Nee, ich freue mich. Ich freue mich. Allein schon für den Support, ne? Group Managed Service Accounts und so weiter.
Das reicht schon.
Ja, da gibt es auch noch ganz viele andere lustige Sachen und so. Ne? MFA für die Konsole, das wird cool. Und auch, dass man halt für einzelne VMs Vollbackups antreten kann, ohne dass man den ganzen Job und dass man Maschinen endlich mal zwischen Jobs hin und her schubsen kann. Und das wird schon, da gibt es viele, das sind so viele Kleinigkeiten, ne, die das Leben
dann. Ja, auch Kleinigkeiten, wo man die letzten Jahre immer mal wieder dachte, ach, wäre das cool, wenn man das und das könnte. Und dann wird es auf einmal gehen.
Genau.
Wir freuen uns.
Im November, da haben wir uns vom Engineering Kiosk provoziert gefühlt, mal den Inhalt unserer Bubble zum
das
Besten zu geben.
Das war ein komisches Wording jetzt.
Genau, da haben wir nämlich mal auf das Thema Cloud oder nicht Cloud, haben wir uns mal mit beschäftigt und Twitter wurde gekauft. Dieser brennende Haufen Müll
müssen wir darüber reden.
Läuft ja immer noch. Ich bin immer noch ganz fasziniert. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wobei angesichts der Tatsache, dass Elon Musk gerade sehr schnell auf dem Ban-Button ist und Leute irgendwie sperrt, finde ich das natürlich nicht so geil. Trotzdem, mit Mastodon habe ich mich auch noch nicht beschäftigt. Du dich auch nicht, ne? Ja, ich glaube, wenn Twitter abbrennt, dann lasse ich das einfach.
Also ich persönlich bin ja sowieso immer sehr so die Stille in Social Media. Grundsätzlich.
Nee, ich lasse das dann. Ich glaube, dann schließe ich mit diesen kurzen Nachrichtendiensten ab.
Ich glaube, wenn es hochkommt, dann habe ich irgendwie so 2 Tweets im Monat oder so und dann kann ich es auch lassen.
Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 13 Jahre bei Twitter voll und irgendwie, weiß ich nicht, 32.000 Tweets, also das sind schon ein paar mehr. Aber trotzdem. Nee, das ist nicht mehr das, was es mal war. Ja, was haben wir im Dezember?
Datenschutz hatten wir im Dezember. Letzte Folge, ihr erinnert DSK. Euch. Genau, die Datenschutzkonferenz.
genau, oh, schweres Atmen.
Ja, das war jetzt so plakativ, aber ich fühle mich auch so, ja.
Ja,
Das ewige Thema ist Microsoft Online-M365 DSGVO-konform.
Ja.
Jetzt kann. Ja.
Also, das ist auch eine Diskussion, die möchte ich einfach nicht mehr führen. Ich meine, jeder, der meint, er müsste das nicht nutzen, der soll es einfach lassen. Alles gut. Ich bin ja auch immer jemand, der sagt, ne, digitale Souveränität ist durchaus angebracht. Mhm. Man sollte halt dann auch nur immer in der Lage sein, das Zeug auch zu betreiben, was man ins Internet stellt. Und für alle, die das nicht können, ist, glaube ich, Office 365 gar nicht mal so schlecht. Wir hatten es beim letzten Mal nicht verlinkt. Ich weiß nicht, ob wir das erst später gefunden haben, aber wir verlinken an der Stelle auch nochmal die Stellungnahme von Microsoft dazu.
Also Microsoft titelt und führt auch aus, ne? Wir erfüllen und übertreffen die europäischen Datenschutzgesetze. Punkt. Also, ne, lest euch mal durch, wir packen euch einen Link in die Shownotes.
Predictions für 2023?
Jetzt überrascht mich aber eiskalt, das stand nicht auf der Punkteliste. Wie im 12 kommt.
Ja, okay.
Nein, was hast du gedacht?
Ich habe keinen blassen Schimmer, was nächstes Jahr auf uns zukommt. Ich lasse das mal total entspannt auf mich zukommen.
Ja, anderes kann man eh nicht machen.
Genau. Wir haben ein paar coole Projekte, sind ja in der Pipe. Mal gucken, was die Hersteller sich so alles Lustiges überlegen. Wir können diese Frage natürlich dann auch Ende nächsten Jahres bei der Jahresabschlussfolge 2023 nochmal aufgreifen und einfach mal schauen, wie sich so ein paar Themen entwickelt haben. Mal gucken, wer nächstes Jahr Opfer einer Cyberattacke wird. Mhm. Das ist ja so sicher wie das Amen in der Kirche, das ist irgendwann jeden Mal erwischt. Wir gucken einfach mal, was vor allem wir und Broadcom so getrieben haben. Mhm. Und mal gucken, ob wir nächstes Jahr dann auch ein paar Exchange-Server beim Kunden abschalten. Also permanent abschalten.
Dürfen.
Dürfen. Es geht ja. Man muss es nur machen.
Ja.
Aber jetzt zu was Interessanterem. Es war ja VMware Explore. Mhm. Und wenn es ein Thema gab, was Vorsicht wieder Bubble, was was mich da immer irgendwie angesprungen hat, und wann war es das ganze Thema Multicloud und Multicloud-Strategie?
Oh ja. Das siehst du aber auch häufig im Moment, ne?
Ja, das ist, ich finde das ganz, ganz interessant. Und so ist es halt auch bei VMware, die sich da halt auch durchaus umtriebig in diesem ganzen Feld bewegen und auch sagen, gut, es ist total egal, ob du irgendwie On-Prem irgendwas betreibst, also deine Private Cloud oder ob du was bei Azure oder bei AWS hast. Sie haben ihre Sovereign Cloud vorgestellt, also wo du dann halt mit dedizierten Partnern zusammenarbeiten kannst, um dir da dann deine VMware-Umgebung zu klicken. Also jetzt unabhängig dann auch von den großen Hyperscalern, dann auch alles so im Hinblick auf Datenschutz und regionale rechtliche Sachen und das ganze Thema Mobilität zwischen Clouds. Und ja, wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiterfasst, warum ist das so ein Thema, was VMware da jetzt halt so so intensiv beackert.
Ja, nicht nur VMware, ne? Also siehst du ja überall, ob jetzt auch Veeam 12 wird ja da viele Funktionen.
Ja, das ganze Thema Cloud-Mobility, ne? Also Workloads, oder zumindest, ich glaube, da ist es ja eher so ein bisschen im Kontext Backup und Restore.
Ja, okay, du möchtest wahrscheinlich darauf hinaus, warum will ich überhaupt mehrere Clouds auf einmal nutzen?
Genau, weil das ist ja zumindest mal eine interessante Frage, ne? Weil wenn man jetzt mal ein bisschen zurückgeht, so, weiß ich nicht, 2-3 Jahre, das ist Thema Multicloud ja auch schon mal so adressiert worden. Mhm. Und das ist interessant, je nachdem, wen du fragst, ist halt wie so oft in IT, kriegst halt unterschiedliche Antworten von mach auf gar keinen Fall Multicloud, weil ne, dann bringt dich die Komplexität einfach bis hin zu mach auf jeden Fall Multicloud, weil da kannst du Geld sparen. Ne? Du kannst ja dann so in einem Best-of-Breed-Ansatz immer das beste Angebot raussuchen. Und ich glaube, wenn man den Aspekt mal weiterdenkt, dann kriegt man zumindest eine Ahnung davon, warum das für VMware interessant ist. Machen wir es einfach nur mal an vSphere fest. Mhm. Das ist ja durchaus was viele Kunden kennen. Mhm. Und wenn du also so eine Erfahrung von mir und die wirst du auch gemacht haben, wenn man den Leuten dann mal Azure zeigt oder AWS, dann kriegen auch gestandene Hypervisor-Admins erstmal kalte Füße.
Ja.
Weil fühlt sich anders an, sieht anders aus.
Nachvollziehbarweise ist eine andere Welt, ja. Mhm.
Und dann ist es ja eigentlich schon ganz geil, wenn man das Gewohnte mit dem Neuen verbinden kann. Und wenn man den Leuten dann auch noch Werkzeuge an die Hand gibt, damit sie sehr einfach Workloads mit bekannten Produkten bei den üblichen Hyperscalern provisionieren können, dann wird ja auf einmal ein Schuh draus.
Ja.
Ja, und ich meine, guckst dir mal an, also ne, Horizon zum Beispiel auf Azure ist ja erstmal keine schlechte Idee. Ne, wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche jetzt hier keine Ahnung, 200, 500, 1000, 10.000 Desktops, dann ist natürlich die Idee zu sagen, wenn ich das jetzt brauche, dann ist natürlich ein Hyperscaler der richtige Ansatz, weil da kann ich mir jetzt das Zeug klicken. Statt ne, erstmal 3 Monate auf Server zu warten, dann nochmal 2 Monate, bis das alles in Betrieb genommen wurde, getestet wurde, sonst irgendwas. Und für die Admins, die dann auch Horizon kennen, ist das natürlich dann interessant.
Ja, na, weil sich die Oberfläche auch nicht ändert.
Na, die Komplexität von Azure wird dir ja abgenommen. Und insofern macht das natürlich Sinn, ne, wenn vor allem er sagt, komm, wir nehmen dich in die Hand, begleiten dich auf dieser Reise zu den Hyperscalern. Und ne, du kannst ja dann quasi deine Tools, deine Oberflächen, deine Produkte weiterverwenden, aber unten drunter dann Best of Breed, ne? AWS, Sovereign Cloud, Azure, was auch immer. Den Gedanken finde ich ganz interessant. Also unabhängig davon, ob das jetzt für jeden Kunden was ist, ich glaube, kommt natürlich auch immer auf die Anforderungen an.
Klar.
Aber wohin die Reise gehen kann, hat zum Beispiel die Comdivision auf der Firma Explore gezeigt.
Oh ja,
da ging es halt darum, ne? Ich glaube, der Vortrag hieß, wie die AI in 10 Minuten, ist ein Projekt, was die Comdivision mit BMW vorantreibt. Und die haben nichts anderes, oder BMW hat nichts anderes vor, als alles, was irgendwie RZ ist, was mit VDI zu tun hat, ich glaube, bis 2025 abzuknipsen. Ne? Ordentliche RZs betreiben kostet Geld. Gar keine Frage. Wenn ich dann auch wechselnde Workloads habe, ich glaube, da ist VDI ein ganz gutes Beispiel für, ne, von, ich meine, VDI, gut, jetzt BMW, ne, 24x7, around the globe. Aber wenn wir jetzt mal so die typische VDI-Umgebung betrachten, die wir so kennen, die Kisten machen 8 Stunden ein bisschen was und 16 Stunden am Tag machen die gar nichts.
Ja. Ja. Eine ganz andere Hausnummer.
Und da ist das natürlich dann auch mit einem Hyperscaler wieder interessant. Weil ich glaube, da kann man tatsächlich Geld sparen. Immer im Vergleich zu, ich möchte Physik in einem vernünftigen RZ haben, vernünftig gemanagt. Das ist immer die Prämisse, die man da treffen muss. Guckt es euch mal an, hochgradig spannend, überhaupt das Thema Horizon of Azure, generell Thema Cloud Mobility, du hast gerade schon gesagt, ne? Veeam kam damit um die Ecke.
Ja, Nutanix ja auch, haben wir letztens
Genau, noch, ne? Du kannst dir deine NC2-Cluster, kannst du dir bei AWS und bei Azure klicken. Auch und interessant.
Kannst auch nahtlos zwischen diesen Clouds migrieren.
Genau.
Deine Workloads.
Genau, von On-Prem dahin. Alles wunderbar. Wir sind ja so ein bisschen Microsoft-lastig. Gucken wir uns doch mal tatsächlich Azure VMware Solution an. Also das, was wir jetzt gerade immer so als VMware auf Azure beschrieben haben, nennt sich halt tatsächlich Azure VMware Solution und ist tatsächlich klickbar. Fun Fact. Naja, man kann es nicht so einfach klicken. Also ist tatsächlich so, dass du im Vorfeld einen Request stellen musst, wo du mal kurz deine Anforderungen mal skizziert, weil dann muss wohl tatsächlich jemand gucken, wenn du sagst, hier, ich möchte gerne, keine Ahnung, so und so viel Nodes in Germany Central. Wenn da einer sagt, ich möchte hier irgendwie, keine Ahnung, so viele Nodes deployen, dann muss wohl wirklich einer irgendwie runterlaufen, mal kurz durch die Racks durchzählen, ob so viel noch frei ist. Aber dann.
Der Praktikant.
Dann hast du das Ding, das dauert dann, weiß nicht, 2, 3, 4, 5 Tage. Dann kriegst du ein Okay und dann kannst du dir wirklich binnen 3, 4, 5 Stunden so ein Ding klicken.
Das heißt aber, das ist dedizierte Hardware.
Das ist dedizierte Hardware.
Spannend, weil das ist ja für Azure nicht selbstverständlich.
Ja gut, ich glaube, anders macht das aber auch keinen Sinn, ne? In dem Fall, da möchtest du ja jetzt nicht mit virtualisierten Hypervisern rumhantieren. Ne? Also das ist schon dann dedizierte Hardware, ist auch in den allermeisten Regions verfügbar. Kannst du direkt von Microsoft beziehen oder über einen Cloud-Service-Provider. Und das Ding ist von vorne bis hinten von Microsoft gemanagt.
Was heißt das?
Das heißt, erstmal kriegst du ein vS/4703 mit VSAN, mit NSX, mit HCX komplett durchlizenziert.
Oh, okay.
Enterprise Plus, ja, mit allen Firlefanz, alles, was Spaß macht. Microsoft kümmert sich um den kompletten Betrieb von Hardware als auch Software. Also, ne, wenn Lüfter kaputt, wenn Platte kaputt, kümmert sich ein Microsoft die da drum. Aber auch um die Installation von Updates und Versionsupgrades. Das heißt, du kriegst dann, wie üblich, kriegen wir ja, weiß ich nicht, einmal am Tag oder sowas, ne, hier irgendwelche lustigen Microsoft-Meldungen. Chris hat mich angekündigt, hier, ne, deine Kiste, da patchen wir installieren wir Updates. Daraus wird natürlich auch klar, warum das Sinn macht, dass man sowas wie Visa und Enterprise Plus hat, weil dann ist dir das ja egal. Ne? Weil dann ist ja quasi alles immer verfügbar. Du hast keinen Root-Access auf die ESXer, du kriegst keinen Administrator wie es für Local, dessen kriegst du einen Cloud-Admin, mit dem du das allermeiste machen kannst. Das gilt sowohl für vCenter als auch zum Beispiel für NSX.
Hat mich erst ein bisschen gewundert, als ich das gelesen habe, aber nein, es ist ja einfach nur die logische Fortführung von auch Azure. Genau so ist es ja bei Azure auch. Bis zur VM kriegst du alles bereitgestellt.
Genau.
Das ist nur klicken. Ne,
deine VMs.
Und den Rest kümmert sich Microsoft.
Exakt. Ne, auf die darunterliegende Hardware, Infrastruktur, mit der hast du nichts zu tun. Kleinstes Cluster sind 3 Knoten, sind dann so 120 Kerne, ich glaube 2 Terabyte RAM und ungefähr, ich glaube so 45, 46 Terra Flash Storage. Wie gesagt, ist kleinste Einheit, weil ne, Visa mindestens 3 Nodes. Tendenziell würde ich da auch halt immer sagen, ja, nimm mal besser 4, ne, vielleicht sogar 5. Je nachdem, wie groß das Ganze, also was du dann wirklich am Bums brauchst. Also wobei selbst das, ne, 3 Nodes mit der Ausstattung, da kriegst du das allermeiste in kleineren Umgebungen abgefackelt, aber du kannst halt auch locker hochskalieren. Ne? 3 ist das Mindeste, ich glaube maximal 16 Nodes kannst du dann da in ein Cluster reinpacken, da gibt es so ein paar Limits. Für das Ganze zahlst du ungefähr 20.000 im Monat. Wenn du es auf 3 Jahre reservierst, sind es nur noch 14. Und das ist durchaus eine Summe, wo man mal überlegen kann, du kriegst VMware, das ist trocken, warm und sicher in einem ordentlichen NZ. Du brauchst dich um den ganzen Hypervisor-Management-Kram, um die Hoster darunter, brauchst dich nicht kümmern, sondern nur noch um die VMs oben drauf. Und das ist dann schon interessant. Also das ist preislich in einem Rahmen, wo ich durchaus sagen würde, da kann man mit arbeiten. Ja. Vielleicht noch was zur Anbindung, weil es wird ja nicht bei diesen 14K bleiben, sondern da kommt immer noch ein bisschen was obendrauf. Es ist ja wie gesagt dedizierte Hardware und dementsprechend sieht die Anbindung natürlich auch ein bisschen anders aus, als wir es gewohnt sind. Angebunden wird das Ganze nämlich über eine Express Route.
Also nicht mit Gateway und
ja, Gateway schon, aber es ist halt kein IPsec-Tunnel, ne? Also kein Side-to-Side-VPN, wie wir es häufig halt bei Kunden haben, sondern halt eine Express-Route. Sieht also so aus, und diese Express-Routes suchst du halt einen Partner, der also dann entsprechend ein Peering mit Microsoft hat. Also ne, du hast einmal dann bei dir steht Customer-Edge, dann hast du den Partner-Edge, dazwischen gibt es halt eine Verbindung und der Partner stellt dann halt die Verbindung zu Microsoft her. Das ist ein sogenannter Circuit. Und dann hast du natürlich deinen Express Route Gateway in deinem VNet und darüber stellst du dann die Verbindung her. Die Anbindung an deine AVS, die passiert dann nochmal Microsoft intern über sogenannte Global Reach. Das ist quasi eine direkte Verbindung zwischen den Microsoft Edge Routern. Und darüber wird dann die Anbindung halt hergestellt. Lustig dabei, du kannst natürlich alles mögliche an Bandbreiten abrufen. Also ich glaube, bis 10 Gigabit ist da überhaupt kein Problem. Ich weiß ja aus dem Kopf gar nicht, ob eine Express Route Direct auch supported ist. Das ist dann halt tatsächlich so Direktverbindung. Aber ich glaube, da müsstest du dann halt irgendwo auch an einem entsprechenden Internet Exchange hängen, um da mit Microsoft dich direkt konnektieren zu können. Und klar, die Kosten für eine Express-Route, die kommen natürlich noch obendrauf zu den Betriebskosten.
Ja.
Auf der anderen Seite hättest du natürlich auch Kosten, wenn du das Zeug irgendwo in einem Datacenter stehen hast. Ne? Da muss ja auch irgendeine Form von Anbindung dahinstellen. Aber wie gesagt, ne, der Preis, der klingt jetzt für mich nicht so schlimm. Also dafür kriegt man ja durchaus eine Leistung. Also Microsoft sagt, Verfügbarkeit 99,9% ist garantiert. Aus unserer Praxis wissen wir, das ist jetzt auch nicht so schwer zu erreichen, wenn man sich an ein paar Sachen hält. Vor allem Lizenzen sind komplett drin, du brauchst dich mit dem Zeug nicht beschäftigen, du kannst einfach VMs losklicken und wie gesagt, du hast NSX und auch HCX dabei, du kannst Workloads darüber schubsen. Mhm. Klar, das kann man sich auch gerne mal unter learningmicrosoft.com mal anschauen, wie das Ganze so konzeptionell aussieht und wie es auch deployed wird. Also ich finde es hochgradig interessant, insbesondere dann, wenn du halt kurzfristig Infrastruktur brauchst. Ich glaube, da gewinnt das Ganze dann auch an Charme. Wenn du also jetzt irgendeinen Merger hast und du musst jetzt Zeug bereitstellen bei den momentanen Verfügbarkeiten von Servern, ist das durchaus von Interesse. Also da kann man, wenn man dann sagt, okay, komm, ich brauche das Zeug eh nur für 3 Monate, 6 Monate, dann zu sagen, komm hier, klick, und dann habe ich das Zeug da stehen und kann da meine Workloads ausführen und mir dann überlegen, was mache ich damit, dann ist das durchaus interessant.
Sehr spannend. Also gerade der, wie gesagt, mich hat jetzt der Punkt auch fasziniert, dass da wirklich Microsoft die VMware-Updates installiert. Aber
ja, ich weiß nicht, meinst du, danach fühlt sich ein Microsoft-Mitarbeiter schmutzig?
Vielleicht ein bisschen.
Ja gut, aber ich meine,
vielleicht sind es auch VMware-Leute, die eingekauft werden von Microsoft.
Dann fühlen die sich schmutzig, weil sie für Microsoft arbeiten?
Ah.
Oh Gott, nein. Ja. Vielleicht kann mal jemand was dazu sagen, wie das bei AWS läuft. Da kann ich das ja auch machen. Ja. Ich glaube, die waren ja sogar noch, vor allem mehr auf AWS war vor AVS, GA. Vielleicht hat da bestimmt mal jemand rumgespielt und kann mal sagen, wie es da gelöst ist. Oder ob sich das ähnlich verhält. Ganz nett auf jeden Fall. Ja,
spannend.
TK ist auch spannend, ne?
Ich hatte so eine schöne Überleitung.
Oh, die habe ich jetzt kaputt gemacht, das tut mir leid.
Was bleibt denn auf jeden Fall übrig, wenn du, selbst wenn du alle deine Workloads in die Cloud oder in die Colo gibst?
Ja.
Du hast lokal ein Netzwerk.
Gut, Netzwerk und brauchst du immer, ne? Das ist ja das Schöne an der Geschichte.
Immer,
ne?
Und was brauchst du ja leider auch immer? Telefonie.
Das ist immer noch so ein Ding, ne?
Ja. Und der Tag, an dem sich jemand dachte, ach, wäre doch cool, wenn wir Telefonie über Netzwerk machen könnten, da möchte ich gerne hin, wenn mir eine Zeitmaschine in die Finger fällt. An dem Tag möchte ich gerne um das verhindern.
Okay, andere Leute hätten jetzt gesagt, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich zurückreisen und Adolf Hitler umbringen. Ich meine, gut, wenn du dann Voice-over-IP verhindern möchtest.
Ich glaube, da gab's schon ein Buch drüber, ne? Das ist aber sehr lange her hier.
Ja. Ich glaube, es war Command & Conquer Alarmstufe Rot im Vorspann.
Ja?
Ja.
Nein, ich meinte wirklich ein Buch.
Ach so.
Ich komme aber nicht mehr drauf.
Telefonie,
genau. Also die Ehe zwischen TK und Netzwerk, die ist eindeutig zum Scheitern verurteilt. Also ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen diverse Begegnungen gehabt, wo ich mir nur an den Kopf packen musste und wo ich vor allen Dingen, und das finde ich immer sehr schade, quasi so in die Beweispflicht genommen wurde, dass es nicht das Netzwerk ist.
Ja, das finde ich ja sowieso mal perfide, ne? Dass wir immer beweisen müssen, dass wir es nicht sind.
Ja, genau. Ne? Und solange das alles immer konstruktiv ist, ne? Und man sagt jetzt hier, der TKler ruft dann halt den Netzwerker an und sagt, guck mal, ich habe hier ein Problem, können wir da mal zusammen drauf gucken? Das ist alles eine Geschichte. Ne? Das wunderbar, finde ich super so. Aber sich hinzustellen und zu sagen, nein, unsere Anlage ist das nicht, das ist alles richtig da, das muss ihr Netzwerk sein.
Ist das nicht die Standardantwort immer?
Das ist die Standardantwort immer. Und ich sage immer so, ne, Probleme lösen tust du auf der rechten Hälfte des Dunning-Kruger-Graphen. Ja, wo nämlich beide Parteien einfach mal offen für die Möglichkeit sind, dass sie selber vielleicht ein Problem haben. Ja, lustige Geschichte, war schon ein paar Wochen her, da war uns aufgefallen, dass bei einem unserer größeren Kunden komischer RTP-Traffic in irgendeiner Außenstelle sich drängeln will, von anderen Außenstellen aus. Und das war uns aufgefallen, weil wir diese Außenstelle auf Firewalls umstellen wollten und die Firewalls dann lockten. Ja, guck mal, hier will irgendwie komischer RTP-Traffic hin. Stellte sich raus, da stand irgendwie so ein RTP-Proxy. Ich kenne mich ja auch nicht aus, ne? Aber ich nenne es jetzt einfach mal RTP-Proxy, weil für mich klingt der Begriff plausibel und der ist mir verständlich. Und das haben wir dann an die an den Kunden gemeldet. Der Kunde hat es an den TK-Dienstleister gemeldet, der dann erstmal geguckt hat, gesagt, nee, ist nicht so. Ich sag mal, wir sehen Traffic dahin gehen. Schaut mal hier, dann müssen wir Log schicken. Wir sehen Traffic dahin. Ja, dann gucke ich nochmal. Ja, das ist so. Das lässt sich nicht ändern. Fanden wir dann auch ein bisschen suspekt, weil wir hatten natürlich das Problem, wir wollten gerne diese Außenstelle umbauen und fanden das nicht so toll, dass dann über die mehrere Firewalls dieses Kunden RTP-Traffic irgendwie so im, ne, so lustig, lustige Wege geht. Kann ja auch nicht gut sein für die Performance von Voice. Übrigens hatten diese Außenstellen auch durchaus schon länger Probleme mit der Telefonie. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Dann hat man endlich mal den TK-Dienstleister zu bekommen, dass er sich da mal dran setzt an das Problem, hat sich an das Problem dran gesetzt und daraufhin bekamen wir ein Ticket. Unternehmensweite Telefoniestörungen. Und dann mussten wir nachvollziehen, also klar aus Seiten des TK-Dienstleisters, die sagten, das ist euer Netzwerk hier, wir haben ja alles richtig gemacht, das ist euer Netzwerk.
Ein Telefoniegeräte, Verkehr zu einem RTP-Proxy schieben, den wir nicht gebaut haben.
Ja, aber das haben sie ja angeblich dann zurückgebaut an dem einen Tag.
Ja? Und danach wurde das Problem schlimmer.
Danach hat sich das Problem nicht nur auf verschiedene Außenstellen ausgewirkt, sondern auf das gesamte Unternehmen mit 120 Außenstellen plus einem großen Campus. Und wir mussten beweisen, dass der Traffic immer noch zum RTP-Proxy wollte. Und zwar jetzt nicht nur von den Außenstellen aus, sondern von überall. Also das war nicht so schön und ich finde das immer sehr, sehr schade. Ich meine, der Kunde wusste selber, dass es nicht das Netzwerk ist, aber die brauchten einfach da ein bisschen Unterstützung, um die entsprechenden Log-Einträge und Hinweise zu sammeln, um dem TK-Dienstleister zu sagen, hier, das ist euer Problem. Löst das bitte.
Mach das mal wieder heile.
Ja, genau. Also, die passiert aber auch, ne? Also ständig ist irgendwie so das Netzwerk, ist irgendwie immer schuld, oder?
Das Netzwerk, ja klar, weil, ja, aber natürlich, klar, weil, ich sag mal, früher, TM, also ungefähr so vor 65 Millionen Jahren, zur Zeit der Dinosaurier, da konnten die TKler halt alles mit Zweidraht oder mit einem nassen Schnürsenkel machen, ja.
Aber das hat sich halt keiner ausgesucht.
Das geht halt heute nicht mehr. Ja? Heute haben sie nicht zwei, sondern 8 Drähte. Und da ja dann auch noch jemand anderes dran beteiligt, ist es natürlich auch, ist die Hemmschwelle halt auch sehr niedrig, weil man teilt sich das Netzwerk ja mit anderen, dann zu sagen, ihr seid schuld.
Ja, mich stört dann immer dieses Unkonstruktive, ne? Immer so hin und her schieben von Schuld. Ne, statt sich einmal zusammen dran zu setzen und zu sagen, ich guck mal auf meiner Seite, du guckst mal auf deiner Seite und dann lösen wir das zusammen für unseren gemeinsamen Kunden. Verstehst, was ich meine?
Wer sollte das nicht verstehen? TK-Firmen halt. Das ist fürchterlich.
Ja, will man ja nicht alle über einen Kamm scheren. Aber es war jetzt nicht der Einzige.
Doch. Ich schere sie alle über einen Kamm. Also, komm, lass es.
Ja, komm.
Möchtest du noch die Anekdote mit dem Cluster erzählen?
Möchte ich die Anekdote mit dem Cluster erzählen? Ach, da war so, ja, ach, nein, das ist eigentlich unspannend. Nein, das ist unspannend. Also es gibt einen, bei einem anderen Kunden ein Cluster von der TK-Anlage, ne, auf Windows, ein Windows-Cluster, ja. Und ihr müsstet jetzt seinen Blick sehen. Ist also ein Windows-Cluster mit TK-Anlagen-Software drauf und bringt halt die normalen Windows-Cluster-Funktionen mit sich. Und das funktioniert bestimmt ganz toll, wenn das richtig konfiguriert ist und nicht irgendwie so Cluster-Netzwerke mit DHCP-Adressen und
also, ne?
Ja, Disclaimer. Oder, ne? So, Troubleshooting. Claudia, guck mal, was hier nicht funktioniert. Hin und her geguckt, ist ja, wie wäre es denn mal, wenn ihr nicht auf beiden Netzwerkkarten ein Default-Gateway verwendet?
Ja, wobei, das ist natürlich schon mal interessant. Also, das ist, ja, wobei auf mehrere Netzwerkkarten ein Default-Gateway. Ich meine, das ist jetzt nichts, was sich nicht mit ein bisschen Metrik auch noch irgendwie lösen lässt. Aber ja, eigentlich ist das schon ziemlich dumm, wenn man das macht. Aber, Disclaimer: ja, ich mache Windows-Failover-Cluster seit NT4. Ja, Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Spätestens seit Server 2008 sind Windows Failover Cluster eigentlich ziemlich robust. Mhm. Ernsthaft. Mhm. Ja. Für die üblichen Verdächtigen, ich möchte so ein bisschen IIS clustern, ich möchte so ein bisschen File Services clustern, ich möchte so ein bisschen MSSQL clustern, mhm. ja, oder auch bei der Exchange Duck, da läuft immer so ein bisschen Windows Failover Clustering unten drunter. Ja, das ist eigentlich verdammt robust, wenn man sich an so ein paar Sachen hält. Ja, und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man mehrere Cluster-Netzwerke hat und dann auch ruhig mal schaut, was wird denn wofür verwendet. Das eine mhm. Cluster-Netzwerk für den Heartbeat, das andere für den Zugriff mhm. auf Ressourcen. Da sollte man vielleicht auch statische IP-Adressen verwenden und nicht DHCP. Ja. Mhm. Wenn man da so ein paar grundlegende Sachen berücksichtigt, dann ist das eigentlich ziemlich robustes Zeug.
Ja, exakt das mit dem, was du gerade sagst. Das Routing, guck dir an, was diese Netzwerke tun. Ja, genau, in dem Fall war das Gateway nämlich überhaupt nicht notwendig, weil das nur dafür da war, um im gleichen WLAN die Telefone zu versorgen. Mhm. Also hätte man nicht gebraucht und hat dazu geführt, dass es irgendwie alles vorne und hinten nicht funktioniert hat, bis da mal einer von uns drauf geguckt hat. Gut, jetzt hatte vielleicht auch die Firma da jetzt noch nicht die passende Erfahrung mit.
Aber am Ende des Tages war es doch auch wieder, wir haben das Cluster nicht gebaut.
Wir haben das Cluster nicht gebaut, aber wir sind schuld, dass die Telefone nicht funktionieren. Das ist so, was unterm Strich steht. Und manchmal, also es ist nicht immer gleich und manchmal ist man da auch konstruktiver, aber manchmal
möchte man auch einfach mit der Schaufel anderen Leuten auf den Kopf hauen. Aber jetzt hattest du ja ein bisschen rumgerantet, zumindest das letzte Problem betraf ja einen Kunden und ich hatte ein lustiges Phänomen bei dem gleichen Kunden.
Ja.
Und das ist jetzt nicht so schlimm, aber ich fand einfach am Ende diesen Twist dahinter ganz interessant. Wir haben ein Unternehmen. Nennen wir dieses Unternehmen Contoso. Mhm. Wir haben ein damit verbundenes Unternehmen. Nennen wir es Litware.
Ach, ich dachte, du meinst die Fabrik haben, aber ja.
Nein. Contoso hat einen Exchange in einer Hybrid-Konfiguration mit einem Exchange 2013. Ja, der ist ein bisschen angegammelt, aber okay. On-Prem und Exchange Online.
Mhm. Hat aber einen Grund dort auch, muss
ja,
man dazu sagen. Es ist
ja
2013, weil
hat
Client Access und Mailbox-Server getrennt sein müssen.
Nein, hat noch einen anderen Hintergrund mit angeranzten Office-Versionen. Und eigentlich hatten wir das Setup von dem Exchange 2016 schon gestartet, bis ich die Frage stellte, sag mal, was habt ihr eigentlich für Office-Versionen draußen? Und dann ratterte mir der Kollege so eine Reihe von Office-Versionen runter. Ich sagte, gut, dann klick mal auf Abbrechen, dann packen wir jetzt wieder ein. Egal. Also, Contoso hat ein Exchange Hybrid 2013 On-Prem und hat Exchange Online, hat in der DMZ einen Edge-Transport. Der Centralized Mail-Transport ist aktiviert. Mhm. Das heißt, die E-Mails, die aus dem Internet über eine im Umkreis-Netzwerk stehende Cisco Ironport zum Exchange 2013 kommen, werden dann über den Edge-Transport nach Exchange Online geleitet. Und wenn jemand in Exchange Online eine E-Mail ins Internet schickt, dann geht das wieder Exchange Online, Edge-Transport, Exchange 2013 und Ironport.
Möchtest du jetzt das Wort Umkreisnetzwerk noch kommentieren nicht?
Ich musste in diesem Kontext unbedingt das Wort Umkreisnetzwerk unterbringen, weil ich erinnere mich auch an eine Vorbereitung auf eine Microsoft-Prüfung. Mhm. Ich glaube, das war die Prüfung, wonach wir uns entschieden haben, wir werden die noch auf Englisch machen.
Genau, die allererste, wo wir noch gedacht haben, das könnte man auf Deutsch machen.
Genau. Wir wundern uns weiter über das Wort Umkreisnetzwerk und irgendwann ging uns ein Licht, ich glaube, dir ging das Licht auf, dass sie einfach ein Perimeternetzwerk, meine eine DMZ.
Ja, so ist es. Also tatsächlich viele gruselige Übersetzungsfehler gewesen. Ne? Das ist letztens noch ein jüngerer Kollege gefragt, ob er die Prüfung denn auf Deutsch oder auf Englisch machen soll.
Und wir beide so gleichzeitig Englisch.
Ich tue es dir nicht an.
Genau.
Zurück zum Thema.
Genau. So, also wir haben Exchange Hybrid, wir haben zentralisierten Mailtransport. Das heißt, E-Mails gehen alle über On-Prem. Das ist tatsächlich zumindest bei unseren Kunden gar nicht so selten zu finden. Hat häufig was damit zu tun, dass halt der Kunde auch irgendwo ein Archivsystem hat und wenn die Mails halt über On-Prem gehen, werden die dann halt auch gleichzeitig archiviert. Mhm. Wenn der So, dann gibt es ja noch Litware. Und wenn der Edge Transport halt, der hat selber einen Sendekonnektor ins Internet.
Mhm.
Und der verwendet dann den MX-Record der entsprechenden Zieldomäne.
Ah ja, genau. Das
der
war noch das,
sendet
das,
nicht
das letzte
über die
Stückchen zum Mailflow von gerade eben. Genau, der sendet nicht über die Iron Ports raus.
Genau.
Also gesendet wird
korrekt.
Nicht
also wenn,
darüber, sondern nur empfangen.
Ja, wenn, ja, Moment, also ne, das, dieser Punkt wird dann interessant, wenn man sich vor Augen führt, wenn ein Exchange Online User eine Mail ins Internet sendet, dann würde das normalerweise den Weg auch über den Centralized Mail Transport, ne, durch den Exchange On-Prem, über die Iron Port rausgehen, außer du sagst deinem Edge Transport, nee, guck mal hier, du hast selber einen Sendekonnektor ins Internet, dann bricht der da raus. Jetzt war es so, dass Mitarbeiter von Contoso Mitarbeiter von Litware nicht immer per E-Mail erreichen konnten. Jetzt muss man dazu wissen, die Mitarbeiter von Litware haben bei Contoso einen Kontakt und dort ist eine Weiterleitung mit einer @litware.com Adresse hinterlegt.
Mhm.
Liegt einfach daran, dass Litware selber ein Third-Party-E-Mail-Produkt verwendet.
Okay, das wäre jetzt noch eine Frage gewesen. Das ist also auch kein, die haben auch kein Exchange Online oder sowas,
nein,
sondern
ne?
irgendwas.
Litware-Leute haben
ganz anderes.
Bei Contoso eine contoso.com-Adresse, das ist ein Contact und da wird dann weitergeleitet. So, und in der Analyse stellte sich raus, wenn ein Mitarbeiter von Contoso seine Mailbox bei Exchange Online hat, kamen E-Mail-Adressen nicht bei den Litware-Mitarbeitern an. Sprich, die E-Mail ging an eine contoso.com, dann sollte der Kontakt oder wurde der Kontakt verwendet, es wurde eine Weiterleitung, es wurde die Weiterleitung genutzt und die E-Mail sollte dann an litware.com gehen. Diese E-Mails kamen nicht an.
Der Weg war also Exchange Online über Outbound Connector
Edge
auf
Transport.
Den Edge Transport und von da aus, wupp.
Genau, von da aus
bei
sollte
MX
es dann rausgehen.
Direkt,
genau, also
genau,
der guckt dann halt, der guckt halt nach, okay, ne? Contoso.com, ah, okay, ist eine Weiterleitungsadresse hinterlegt, muss ich an Litware schicken. Wenn der Mitarbeiter von Contoso seine Mailbox on-prem hatte, hat das funktioniert.
Geht einen anderen Weg.
Ja, Spoiler Alert.
Willst du das schneiden?
Nein. Ganz konkret sah es so aus, ich hatte da mit dem Mitarbeiter bei dem Kunden, haben wir halt analysiert und die erste Frage war, weil wir hatten telefoniert und er sagte dann, ja, aber ich sehe, dass die E-Mails von Exchange Online an den Edge Transport übergeben werden, aber ich sehe die dann auf meinem On-Prem Exchange nicht. Jetzt die Frage, wo führst du Get Message Tracking Log aus, um das Problem zu identifizieren?
Ja gut, hast jetzt ja gerade fast schon gesagt, ne? Auf dem Edge Transport natürlich.
Korrekt, richtig.
Weil das sieht ja die, das sehen ja deine On-Prem Exchange Server sehen das ja.
Ja
an
genau,
der
das
nicht.
Muss man nämlich wissen, dass das Message Tracking Log nicht Exchange Org übergreifend ist, sondern immer pro Server. Und der Kollege hatte dann natürlich dann immer auf dem Exchange On-Prem geguckt, aber richtigerweise hätte man auf dem Edge Transport gucken müssen.
Okay.
Und auf dem Edge Transport hat man dann auch gesehen, dass die Mails tatsächlich über Exchange Online, den Connector zum Edge Transport kamen. Da gab es dann auch diesen Redirect. Und jetzt stellte sich raus, dass man dann sah, dass er die E-Mail an einen SMTP-Server litware.com weitergeleitet hat. Und ich hatte dann halt bei mir auf dem Rechner mal kurz in den DNS geguckt. Wie sieht denn der MX-Record für litware.com aus? Und stellt sich raus, das war der aber gar nicht.
Ach.
Naja, dann machst du mal ein Telnet, litware.com 25 und dann begrüßt dich da ein SMTP-Server. Und da war mir dann sofort alles klar. Und ich so, Gruß Carsten, Carsten, habt ihr litware.com bei euch im DNS angelegt? Ja, ja, klar. Ich so, können wir uns die Zone mal ansehen? Ja, stellt sich raus, es gab die Zone bei denen in DMS und es gab keinen MX-Record. So, und jetzt müssen wir mal einen kleinen Exkurs machen, wie das so mit MX Records ist. Was beschreibt denn das, eine E-Mail-Adresse? Ist der Benutzername @? Was ist hinter
Domäne.
Dem @? Nein.
Was jetzt?
Eigentlich Host. Eine E-Mail-Adresse ist, wenn man mal ganz in die Anfänge zurückgeht, Benutzername @host. So, okay. Das war natürlich dann irgendwann doof, wenn man größere Organisationen hatte mit mehreren Servern, dann wusste man ja nicht, okay, auf welchem Host ist denn jetzt der Benutzer? Mhm. Also wurde das Konzept der Mail-Exchange-Records entwickelt, dass man sagen konnte, pass mal auf, für die Domäne litware.com nimmt dieser Server alle E-Mails an. So, jetzt ist es aber tatsächlich so, und ich meine, das kennen wir alle in unseren Browsern, wenn du gibst ja nicht, also www.litware.com ist ja nichts anderes als host.domäne.toplevel-domain. Was ist denn dann litware.com? Das ist ja eigentlich domäne.toplevel-domain. Und auch im DNS gibt es dafür eine Lösung, nämlich wenn du in den Zone-Files mal guckst, da gibt es dann sowas wie, also bei bind ist es ein @ und dann kannst du halt sagen, okay, da ist die IP-Adresse dahinter, das ist quasi gleichlautend zum übergeordneten Zonennamen. Und genau das war der Fall. Also, ne? Das heißt, der Edge-Transport hat den intern, hat die Domain-Controller gefragt, die machen DNS, gib mir doch mal bitte, löst doch mal, also ne, versucht MX-Record aufzulösen für litware.com, gib es nicht. Okay, kein MX-Record, dann gib mir doch mal bitte die IP-Adresse für litware.com.
Ja.
Ja, und da gab es dann tatsächlich eine IP-Adresse zurück. Das muss wohl irgendwie so der Webserver oder sowas gewesen sein. Denn der hat die E-Mails brav angenommen. So, jetzt die Frage, warum betraf das nur den Edge-Transport? Weil der Edge-Transport einen Connector hatte, der sagte, löst per MX auf.
Ja.
Die Exchange On-Prem hatten einen Sende-Connector, der sagt, sende über einen Smart-Host, die Iron-Ports in der DMZ. Und die Iron-Ports haben einen externen DNS gefragt. Die haben ganz korrekt einen MX-Record zurückbekommen. Am Ende des Tages, ja, haben wir das Ding nach, ich sag mal, einer Viertelstunde gelöst gehabt. Ja, hast du einmal das richtige Log erwischt, hast es angeguckt, hast festgestellt, komisch, okay, die Mail wird korrekt abgesetzt. Also erreicht er da offenbar einen Server, der auch über SMTP annimmt. Wir haben den MX-Record auf den Domain-Controllern in der Zone nachgepflegt. Dann kamen die Mails auch sofort korrekt an.
Gab es denn dann irgendeinen gesonderten Grund, dass es überhaupt
litware.com hat, ja gut, das weiß ich nicht, aber der Auslöser dafür, dass es ein Problem war, dass litware.com sein Mailsystem geändert hat. Also sie haben irgendwas
migriert,
gemacht,
auch,
getan.
Warum es dann funktioniert hat und dann ab Punkt X nicht mehr dazu gerufen wurde.
Also, ja. Vermutung von mir, dadurch, dass wahrscheinlich wird der Webserver auch gleichzeitig Mailserver gewesen sein und ja, wenn die dann irgendwann gesagt haben, okay, wir ändern jetzt den MX-Record und der zeigt dann auf eine andere Maschine und das wird halt in der internen DNS-Zone nicht korrekt umgesetzt, ja, dann hat man halt ein Problem. Zeigt natürlich zwei Sachen sehr schön. Auf der einen Seite, ne, DNS-Zonen selber pflegen ist immer schwierig. Gibt natürlich für sowas wie Split-DNS immer einen Grund. Ich bin aber auch eher ein Freund davon, nur einzelne Records zu pflegen. Also wenn ich wirklich für einen Host einen Record brauche, dann lege ich nicht direkt die ganze Zone an. Oder aber man arbeitet natürlich mit Delegierungen, dass ich direkt eine ganze Zone irgendwohin delegiere. Muss man immer gucken. Und das Zweite ist natürlich, solche Changes müssen abgestimmt sein. Ja? Das ist ja das Schöne auch immer an so einem Change-Request-Prozess, weil er zwingt dich natürlich dazu, genau zu überlegen, okay, wer ist jetzt eigentlich alles betroffen? Also hätte litware.com eigentlich einen Change-Request bei sich machen müssen und dann hätte jemand sagen müssen, vielleicht sollten wir der Kontose mal Bescheid sagen.
Ja, vielleicht, im besten Fall. Dafür muss aber irgendwo auch diese Info vorliegen, dass es diese Zone gibt, weil die war ja tatsächlich erstmal gar nicht auf dem Schirm.
Ja, klar.
Ja, oder dass halt
natürlich
Kontose betroffen ist, weil die dort die DNS-Zone zusätzlich nochmal pflegen.
Ja, genau. Also da hätte trotzdem natürlich bei Kontoso jemand schalten müssen, Moment mal, wir haben diese Zone ja selber bei uns im DNS angelegt, da sollten wir vielleicht nochmal ein Auge drauf werfen. Klar.
Ja, genau. Oder das sieht man eben von außen nicht. Die Litware hätte jetzt nicht unbedingt eine Möglichkeit gehabt, denen zu sagen, hey, wir stellen unseren Mail-Server um, ihr müsst bei euch was ändern. Hm. Das war denen unter Umständen gar nicht bekannt.
Ja. Hm. Am Ende des Tages ein kurzweiliges Vergnügen. Ja. Mhm. Hat Spaß gemacht. Hat mir zwei Dinge vor Augen geführt, dass ich mich leider mit Exchange auskenne und dass ich SMTP verstanden habe und DNS verstanden habe.
Also drei Dinge.
Drei Dinge sogar, ja. Genau. Nee, hat Spaß gemacht.
War wirklich ein spaßiges Problem, ja.
Ja, auch interessant da nochmal wirklich dieses Get-Message-Tracking-Log, ist halt wirklich pro Server.
Ja, das haben wir jetzt in der MS-203 in der Prüfung auch aufgefallen. Da gibt es ja doch deutlich mehr als man so im Tagtäglichen. Ne? Die meisten gehen erstmal intuitiv auf die GUI ins Admin Center und sagen hier Nachrichtenverlauf und das war's dann am Ende. Ne? Klar, Get-Message-Tracking-Log hat mir auch schon das ein oder andere Mal weitergeholfen. Aber da gibt es durchaus noch mehr.
Genau,
ne?
Also du hast ja bei Exchange Online hast du dann noch Get Message Trace und Get Message Trace Detail, also wo du halt nochmal mehr Informationen bei rauskommst. Und dann hast du zum Beispiel dann für die, wobei das müsste auch mit Exchange Online gehen, einmal Search Message Tracking Report. Da kannst du nämlich Zustellberichte von E-Mails durchlesen. Also da kriegst du zum Beispiel auch raus, wurde eine spezifische E-Mail geöffnet. Das ist immer der beliebte Fall, wir haben eine Spam-Mail in unser Org bekommen, wer hat diese E-Mail gelesen, wer hat diese E-Mail geöffnet. Und über Search Message Tracking Report quasi gepiped an Get Message Tracking Report kriegt man sowas ganz gut raus. Mhm. Na, dann kann man wirklich nachgucken, wer hat diese E-Mail wirklich geöffnet.
Ja, Gold wert im Zweifel.
Ja, genau. Weil dann kann man nämlich auch im Zweifelsfall über eine E-Discovery sagen, okay, die es noch nicht geöffnet haben, ne, räume ich dann entsprechend auch diese E-Mails einfach raus. Also man kann ja auch dann, wenn E-Mails noch nicht geöffnet wurden, also wenn sie nicht geöffnet wurden, kann ich sie, oder ist egal, ob sie geöffnet wurden oder nicht geöffnet wurden, ich kann sie über eine E-Discovery, kann ich sie suchen in allen Postfächern, ich kann sie auch löschen. Im besten Fall hat die natürlich dann noch keiner aufgemacht. Ja, das fand ich ganz schön, weil es passte halt dann auch gerade in die Vorbereitung zu dieser MS-203.
Ja, da sind wir. Fast am Ende.
Den Aufreger der Woche, den kneifen wir uns
genau.
In der Vorweihnachtszeit.
Nein, wir sind einfach schon in weihnachtlicher Stimmung. Wir regen uns nicht mehr auf dieses Jahr, haben wir uns vorgenommen.
Genau, da bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als allen Zuhörenden schöne Feiertage zu wünschen. Wenn ihr das Konzept von Weihnachten nicht teilt, genießt trotzdem die Paid Time Off.
Die Paid Time Off oder einfach die ruhigen Tage, wo nicht ständig Leute angerannt kommen und irgendwas von euch wollen, weil die nämlich in Urlaub sind oder dergleichen.
Macht eure Handys aus, lasst die Laptops im Büro. Vielleicht bleibt uns dann ein erneutes Log4j erspart oder zumindest können wir es dann ein bisschen aussitzen. Genießt die Zeit mit euren Lieben, lasst euch reich beschenken, bleibt gesund und dann hören wir uns in 2023 wieder.
Kommt gut rein, bis dahin.
Einen guten Übergang. Bis dann. Ciao. Tschüss.